Moin, Anna.
Hallo Oliver.
Ja, heute haben wir aus aktuellem Anlass den Martin wieder im Programm.
Genau. Martin Steinebach ist unser Experte für Deepfakes und Mediensicherheit. Und er ist in letzter Zeit sehr stark angefragt worden von diversen Medien, um zum Thema Deepfakes als Experte aufzutreten.
Genau, und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir mal quasi das Best-of, was in den Medien über verschiedene Dinge verteilt ist und fragen ihn mal hier so ganz tief, wirklich punktuell zum Thema Deepfake, weil es eben gerade so im Fokus ist. Und Martin hat sich auch sofort bereit erklärt und ich freue mich auf ihn.
Genau, ich freue mich auch sehr.
House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Ich bin Oliver Küch und mit mir hier im Studio ist meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Moin Anna.
Ja, hallo. Heute mit dabei im House of Nerds ist Professor Dr. Martin Steinebach, unser Experte für Deepfakes. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo Martin.
Grüßt euch. Schön mit euch zu reden.
Was ist die aktuelle Situation bei der Erzeugung von Deepfakes? Ich würde da mal dich bitten, uns mal zu skizzieren, was sich gerade so in den vergangenen Monaten getan hat, im Audio- und im Videobereich vielleicht vor allem.
Also, wir müssen, glaube ich, einen Schritt zurückgehen und zumindest mal kurz drüber reden, was wir jetzt unter Deepfakes verstehen. Denn ich glaube, bei den Deepfakes gibt es zumindest mal so die zwei großen Bereiche, Face-Swapping und wirklich Text-to-Video. Also habe ich quasi ein vorhandenes Video und kopiere dann nur ein Gesicht drauf oder erzeuge ich ein Video durch einfache
komplett
Prompts.
Komplett neu.
Diese Face-Swapping-Verfahren, die sind ja schon wohl etabliert und funktionieren gut. Die werden halt Schritt für Schritt besser, sehen korrekter aus. Man braucht immer weniger Ausgangsmaterial, aber da gibt es keine so rasante Entwicklung im Augenblick. Es ist einfach ein hohes Niveau, das immer besser wird. Text-to-Video-Bereich auf der anderen Seite kommen immer wieder neue Modelle raus, die das Ganze noch natürlicher erscheinen lassen, die mit weniger Grafikspeicher auskommen. Da würde ich sagen, ist es wirklich eine Sache, dass man so alle paar Monate wieder einen neuen Spieler hat, der die Messlatte wieder ein bisschen weiter hoch steckt. Und die Ergebnisse sehen immer natürlicher aus. Also gibt es durchaus Videos, bei denen man dann nur noch wirklich im Detail erkennen kann, dass hier eine Fälschung aufgekommen ist. Mhm. Und ich meine, im Audio entwickelt sich die Sprachsynthese natürlich auch weiter. Es gibt immer wieder neue Modelle, die es ermöglichen, Stimmen zu klonen und mit Stimmen dann beliebige Texte aufsagen zu lassen. Wo man da im Augenblick stark dran arbeitet, ist halt noch die Emotionalität unter Kontrolle zu bekommen. Die ersten Sprachaufnahmen, die waren von der Stimme her schon überzeugend. Man hätte also gedacht, das klingt wirklich wie die Person, aber so Sprachrhythmus und emotionale Betonung haben halt einfach nicht funktioniert. Das war alles noch ziemlich monoton, ziemlich ausdruckslos. Und das jetzt zu verbessern, das ist was, das im Augenblick stark vorangetrieben wird. Und dann wird natürlich auch versucht, das echtzeitfähig zu machen. Also die echtzeitfähigen Verfahren dafür gibt es auch, aber die klingen meistens noch ziemlich schlecht. Also im Vergleich zu dem, was mit ein bisschen langsamerer Synthese hinzubekommen ist. Und dementsprechend sind das, glaube ich, Entwicklungen, die man in der Zukunft dann sehen wird. Also zum einen eine höhere Emotionalität in Kombination mit halt eben Large Language Models, die erstmal den Text interpretieren und rausfinden, wo etwas eher emotional betont werden muss und wo man eher sachlich ist. Und das wird dann automatisiert annotiert und dann die Sprachsynthese übertragen, die dann entsprechend eine stärkere Ausdrucksform für diesen Sound entwickelt. Und die Echtzeitfähigkeit wird üblicherweise durch eine höhere Effizienz der Verfahren umgesetzt. Man hat am Anfang erstmal die Herausforderung, etwas überhaupt zu implementieren. Und wenn das dann funktioniert, dann kann man sich anschauen, sind die ganzen Methoden wirklich effizient oder gibt es vielleicht ein Verfahren, das die gleiche Wirkung viel schneller hinbekommt. In den ganzen Modellen haben wir in der letzten Zeit ja gesehen, dass man versucht, die Auflösung zu reduzieren, wo man früher vielleicht 16-Bit gebraucht hat, nimmt man nur noch 8-Bit, dadurch brauche ich weniger Speicherplatz, die Modelle werden schneller. Und das wird sich sicherlich auch dann bei solchen Echtzeitanwendungen wie Voice-Klonen in Echtzeit zeigen.
Du meintest vorhin, dass man die Videos, also dass man so Text-to-Video generierte Dateien kaum noch erkennen kann. Wie ist denn da der Stand der Technik hinsichtlich der Erkennung, also der automatisierten Erkennung, auch wenn man es mit dem bloßen Auge kaum bis gar nicht mehr hinkriegt? Also bei Videos jetzt.
Also bei der Erkennung ist es so, dass man auch immer einen Wettkampf hat zwischen neuen Verfahren und Erkennungsmethoden. Denn wenn ein neues Verfahren auf den Markt kommt oder in die Öffentlichkeit kommt, dann fallen häufig die Methoden aus, die bis dahin eigentlich gut funktioniert haben, weil viele Erkennungsverfahren basieren in der Zwischenzeit auch auf maschinellen Lernen. Man zeigt denen also echte Videos, man zeigt denen KI-generierte Videos und sagt dann, die sollen lernen, was diese KI-generierten Videos ausmacht, also welche technischen Eigenschaften. Und wenn ich da halt ein neues Verfahren habe, das auf andere Methoden basiert, das anders hochskaliert, das anders mit Rauschen umgeht und ähnliches, dann greifen die plötzlich nicht mehr. Das ist also auch immer so ein drastisches Beispiel, wenn man sich Publikationen oder Wettbewerbe anschaut und erstmal auf bekannten alten Verfahren trainiert wird und dann gibt es so In-the-Wild-Datensätze, wo dann die neuesten Deepfakes dagegen getestet werden und da brechen
das
die
klassische Hase-Igel-Bild zusammen. Ne?
Genau. Also das ist tatsächlich etwas, das man sehen muss. Und was man nie vergessen darf, in den sozialen Medien, und da gehe ich auch davon aus, dass es auch bei sexualisierter Gewalt der Fall ist, werden die Inhalte ja selten in der Auflösung verbreitet, in der sie ursprünglich erstellt werden. Und dadurch gehen auch ganz viele Spuren und Artefakte weg. Also man hat so in der Forschung dann teilweise Paper, die sagen, sie können 100% aller KI-generierten Inhalte erkennen. Und wenn man sich das Paper anschaut, sieht man dann aber, naja, das ist nur, wenn man quasi die echten Bitmaps hat oder vielleicht eine JPEG-Kompression bis 90%, bis Qualitätsfaktor 90. Und das ist halt unrealistisch. Und deshalb ist es da so schwer rauszufinden, wie gut eine Erkennung tatsächlich funktionieren kann, wenn sie vollautomatisiert ist.
Ist denn das realistisch, dass man mal an einen Punkt kommt, technisch, wo man das zumindest zur Vorsortierung gut nutzen kann, zum Beispiel in den Plattformen?
Ja, zur Vorsortierung würde ich sagen, kann man das auch heute schon nutzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man quasi rät oder so einen Münzwurf macht, sondern man kann schon die wahrscheinlichsten Kandidaten in den einen Topf werfen und die unwahrscheinlichsten Kandidaten in einen anderen Topf und dann sich.
Aber wenn das jetzt zum Beispiel bei Instagram, die haben ja unheimlich viele, ne? Also ich sag mal, selbst ein Fehlerprozent, wenn nur 1% fehlerhaft ist, so eine False Positive Rate, dann sind das ja x-tausend, x-Millionen Inhalte, die dann händisch geprüft werden müssten. Also das ist halt die Frage, ne?
Das ist eine andere Frage. Du hast jetzt gerade gefragt, ob es zur Vorsortierung geeignet ist. Ja. Da würde ich sagen, ja, das ist es. Aber es ist halt immer noch insofern realitätsfern, als dass bei den Fehlerraten, die man erwarten muss, und die würde ich eher bei 10% und nicht bei 1% ansetzen, habe ich halt einfach immer noch einen absolut hohen Aufwand. Und auf der anderen Seite, wenn man halt die Schwellen so setzt, dass man sagt, naja, ich gucke mir nur das an, bei dem sich das System zu 99,99% sicher ist, dann werde ich halt viele, viele Deepfakes nicht als solche erkennen. Ja, also das kann ich natürlich immer machen. Das klingt immer so, als ob es so eine harte Entscheidung Deepfake oder nicht ist. Aber bei den Erkennungsverfahren ist es üblicherweise so, dass man mit Schwellwerten arbeiten kann und dann sagen kann, naja, mir ist es wichtiger, nicht überschwemmt zu werden mit Meldungen. Also mache ich das System sehr vorsichtig, sehr träge, nehmen nur die Sachen, bei denen es sich 100% sicher ist. Dann werde ich aber auch viele Falsch-Negative haben, also Sachen nicht erkennen. Und ich kann das ganz sensibel machen. Dann werde ich halt mit Falsch-Positiven überschwemmt. Ja, das ist dann das grundlegende Problem.
In dem Zusammenhang wird ja auch öfter mal diskutiert, ob man grundsätzlich KI-generierten Inhalt nicht markieren sollte und es erfolgt ja teilweise auch freiwillig, dass man sagt, okay, bei einem Zeitungsartikel beispielsweise, dieses Bild wurde KI generiert, einfach ne, zu Illustrationszwecken. Wie sinnvoll ist das denn, solche Markierungen einzusetzen und was gibt's da für technische Möglichkeiten?
Es ist natürlich sinnvoll, solche Methoden einzusetzen, weil zumindest mal die gutwilligen Spieler dadurch eine höhere Sicherheit, ein höheres Vertrauen erzeugen. Ja, man vertraut wahrscheinlich einer Zeitung dann mehr, wenn man sieht, ah ja, die generieren zwar manchmal irgendwie so ein Stockfoto jetzt nicht mehr über einen Einkauf in irgendeiner Bilddatenbank, sondern erzeugen es einfach mit Text-to-Image und weisen mich dann aber darauf hin.
Mhm. Also einfach das, im Sinne von Transparenz.
Genau, das ist Transparenz und das ist ja auch das, was der AI Act fordert, so eine Transparenzpflicht. Es kommt halt stark auf die Szenarien an, was man zu erwarten hat. Also wenn ich ein Angreifer bin und solche Markierungsverfahren nicht einsetzen will, dann kann ich üblicherweise die Methoden einfach mal mir lokal ausführen. Das ist nicht besonders aufwendig. Also gerade bei Text-to-Image genügt da in der Zwischenzeit ein normaler Spielecomputer, eine Grafikkarte so mit 12 bis 16 Gigabyte RAM und dann kann ich da schon durchaus große Bilder erzeugen. Bei Video ist es noch ein bisschen aufwendiger, da sind die Modelle noch größer, aber auch die entwickeln sich weiter. Das heißt, man kann es nicht pauschal beantworten. Also in manchen Szenarien, bei eben einer Online-Plattform, mit der man Deepfakes erzeugt und die man vielleicht dann auch gleich integriert über soziale Medien verbreiten kann, da kann man natürlich so eine Verbindung hinbekommen. Und dann kann man entweder so ein Label unten in der Ecke machen, also ein sichtbares Wasserzeichen, oder man kann auch mit einer unsichtbaren Markierung arbeiten. Es gibt Strategien, dass man sagt, man schreibt die Information einfach in die Metadaten, dann steht zum Beispiel in EXIF-Daten von der JPEG-Datei, da sind so die ganzen Informationen über das Bild gespeichert, mit was für einem KI-Modell das erzeugt wurde, gegebenenfalls sogar mit was für einem Prompt und so.
Ich hatte den Fall, dass ich ein Bild in ein Grafiktool hochgeladen habe und dann wurde mir von dem Grafiktool gesagt, dieses Bild ist nicht für KI-Generierung freigegeben. Kann man, wenn man selbst zum Beispiel ein Foto von sich in Umlauf bringt oder das auf die Webseite stellt, kann man das denn markieren, sodass dann zumindest auch gutwillige Systeme zum Beispiel automatisch sagen, okay, das verarbeite ich nicht, weil da hat der Urheber oder derjenige, der das quasi verantwortet, das gesperrt für gewisse Aktivitäten. Ist das realistisch?
Also, wenn man das mit...
Was, schlechte Frage, merke ich schon mal.
Nein, das ist keine schlechte Frage. Ich muss nur natürlich auch einen kurzen Augenblick nachdenken, wie ich die Antwort vernünftig formuliere. Solche Strategien kann man verfolgen, ganz klar. Also ich meine, das ist letztendlich dann sowas Ähnliches wie Digital Rights Management. Ja, bei DRM hatte ich ja auch Sachen wie, ich kann es nicht kopieren und so weiter. Und hier wäre es dann, ich kann damit kein KI machen. Die Faustregel ist immer, damit wird man unbedarfte Nutzer davon abhalten können, klar. Also wenn es dann quasi so einfach...
Es legt die Schwelle zumindest höher. Es legt die Schwelle
genau,
höher.
Genau, dass
es nicht aus Versehen passieren kann.
Und dann kommt es halt eben drauf an, wie man es technisch umsetzt, ob das irgendwie in den Metadaten drinsteht. Man kann ja Copyright-Hinweise reinsetzen und wenn man dann Lizenzen hat, die halt eben zum Beispiel sagen, ich darf das nur... Es ist weitergeben, aber ich darf keine Modifikation an dem Inhalt machen. Dann kann natürlich ein Tool auch direkt sagen, pass mal auf, das Bild mit der Lizenz ist nicht zur Bearbeitung freigegeben, ganz klar. Aber Metadaten lassen sich halt unheimlich leicht entfernen. Digitale Wasserzeichen sind dann schon ein bisschen schwerer zu entfernen, aber muss man auch sehen, digitale Wasserzeichen haben häufig Probleme beim starken Runterskalieren. Das heißt, wenn ich ein Bild dann deutlich verkleinere und als Ausgangspunkt verwende, was für so Image-to-Image-Verfahren gar kein großes Problem ist, weil ich das Ergebnis dann wieder hochskalieren kann. Die fangen sowieso mit einem relativ kleinen Rauschmuster an, das dann weiter hochgeht. Da kann ich mir vorstellen, dass man so wasserzeichenbasierte Lösungen dann tatsächlich auch umgehen kann, einfach durch vorheriges Runterskalieren.
Okay. Nochmal zurück zu den Social-Media-Plattformen, wo ja viele von den Deepfakes dann Verbreitung finden. Welche Möglichkeiten haben denn die Social-Media-Plattformen? Da gibt es ja bekannt, und ich glaube, du hast es in einem der Interviews auch gesagt, eigentlich könnten die Social-Media-Plattformen ja, wie beim Upload-Filter auch, gewisse Mechanismen bereitstellen. Und ich meine sogar, ich habe in der Stuttgarter, bei den Stuttgarter Nachrichten gelesen, dass YouTube da jetzt sogar so ein kleines Pilotprojekt macht, wo sie für besonders betroffene Nutzergruppen, für Journalisten, Journalistinnen, Politiker, Politikerinnen, da entsprechend quasi eine Meldemöglichkeit vorsieht, wo sie auch sagt, okay, das kann man quasi melden oder auch sperren lassen, oder da eine gewisse Sensibilität zu erzeugen. Wie könnte sowas funktionieren, Martin?
Ja, also ich meine, bei YouTube ist es schon mal so, dass man, wenn man Inhalte hochlädt, selbst schon quasi auskunftspflichtig ist und angibt, ist das Ganze jetzt mit Hilfe von KI erzeugt worden oder nicht. Ja, das ist natürlich schon mal eine Möglichkeit, und dann kann YouTube natürlich auch darauf hinweisen. Ansonsten muss man es mit Detektoren machen, also dann braucht man forensische Verfahren, die versuchen rauszufinden, sieht das nach KI-generierten Inhalt aus oder nicht. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Herangehensweisen von sehr hemdsärmeligen Strategien, die einfach sagen, ich gucke mir die Datei an. Wenn die Datei aus einem KI-Generator kommt, dann hat der seine eigenen Codecs, seine eigenen Strategien, wie eine Videodatei überhaupt erzeugt, wie dann so eine resultierende Datei typischerweise aussieht. Und dann erkennt man das und lehnt das Ganze ab. Das übersteht natürlich kein Transformieren von einem Dateityp in anderes. Die Wandlung zerstört dann diese speziellen Eigenschaften. Und danach kann man halt dann mit diesen klassisches übertrieben, so lange gibt es sie ja noch nicht, aber mit forensischen Methoden die Multimedia-Eigenschaften betrachten. Also habe ich so ein typisches Rauschen, das ich in meinem Gen-AI-Inhalten üblicherweise habe, weil ich eben so einen Skalierungseffekt während dem Produzieren habe. Oder es gibt auch die Strategie zu sagen, ich gucke mir eher an, ist das ein echtes Video, in dem ich typische Effekte, die eine Kamera erzeugt, suche. Eine Kamera erzeugt Bilder ja dadurch, dass die durch so einen Lichtfilter auf einen Chip fallen, und dieser Filter, der erzeugt dann auch so einen mit den richtigen Methoden durchaus nachweisbaren Mosaikeffekt, weil halt eben die verschiedenen Grundfarben aufgesplittet werden und dann an verschiedenen Stellen verschieden stark abgebildet werden. Und Kameras haben üblicherweise auch so ein inhärentes Rauschen, eine Art Fingerabdruck, den kann man auch versuchen, in dem Video zu finden und dann zu überprüfen, ob der konsistent über das komplette Video vorhanden ist. Also man kann einiges machen, aber es ist alles fehlerbelastet und umgehbar. Ja, also das ist schon.
Also wenn man böswillig ist, dann kriegt man alles quasi kaputt.
Würde ich schon sagen, also wenn man böswillig ist, wird man Inhalte so verändern können, dass Detektoren nicht drauf anspringen.
Trifft das auch für diese klassischen, sag mal, Upload-Filterartigen Instrumente zu? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin betroffen, da kursiert ein Video oder ein Foto, ich könnte das ja melden, könnte da nicht ein System sagen, ja, also alle Fotos, die so ähnlich sind, auch wenn es nur Ausschnitte aus dem Bild sind oder dass es automatisch eine Ähnlichkeitsprüfung macht und dann die Sachen blockiert?
Also die Erkennung, das Wiedererkennen von Inhalten, das macht man mit robusten Hash-Verfahren oder mit Merkmalsextraktion. Und die sind deutlich zuverlässiger als jetzt eine Deepfake-Detektion als solche. Das kann man natürlich auch umgehen. Also ich kann immer versuchen, meine Inhalte so zu verhindern, dass ein Hash-Verfahren die nicht mehr findet. Aber das ist schon deutlich schwieriger als jetzt das Entfernen von Spuren, die auf eine KI-Generierung hinweisen.
Wie einfach oder beziehungsweise wie schwer oder überhaupt möglich ist es denn eigentlich, wenn jemand jetzt so ein Deepfake produziert, der irgendwie strafrechtlich relevant ist, lässt sich das irgendwie überhaupt auf eine Person zurückführen, auf irgendeine Art und Weise? Technisch.
Ja, das.
Also ohne, dass man jetzt sagt, hier, okay, zeig mal deinen Computer und auf deiner Festplatte, oh, man sieht sämtliche pornografischen Deepfakes, die du erstellt hast.
Genau, bei Fotos gab es ja die Möglichkeit, da hatte, glaube ich, jede Kamera so einen Fingerabdruck, hast du ja vorhin, glaube ich, noch gesagt, ne? Und anhand dessen wäre das ja identifizierbar. Ich weiß nicht, ob...
Oder zumindest das Gerät halt. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ob so eine...
Ja, aber das ist, glaube ich, falsch schon gedacht. Oh, weil, okay. Also wenn ich diese klassischen pornografischen Deepfakes, von denen wir jetzt reden, erzeuge, dann verwende ich ja irgendeinen Pornofilm, den ich mir aus dem Internet runterlade. Da ist ja so nicht der Fingerabdruck von meiner Kamera drauf. Das ist nur das Gesicht.
Das ist dann
so
der Face-Swap. Ja, okay.
Ich meine sicher, aber
Text-to-Image jetzt oder Text-to-Video tatsächlich.
Ja,
aber
dass man das mit dem Account verbinden kann. Weißt du, dass ich sagen kann, okay, diese KI kommt von dem und dem Tool und das Tool hat an dieses Bild erzeugt am Montag und das war der Martin Steinebach. Und,
weil das ist seine IP-Adresse oder so. Okay, du schlägst die Hände beim Kopf zusammen.
Wo soll das? Nee, das ist ja alles plausibel. Ich meine, da sind wir dann bei so Konzepten wie Transaktionswasserzeichen. Ja, also bei Hörbüchern oder Musik online hat man ja genau das gemacht. Da hat man eine Datenbank angelegt. Jeder Download hat eine individuelle Kennung bekommen. Also wenn dann irgendwo eine Kennung, also wenn eine Kopie im Internet auftaucht, liest man die Kennung aus, vergleicht sie mit der Datenbank und weiß dann genau, das hat der Egon am 23.12. von uns gekauft. Und dann kam er zum Egon. Jetzt ist es aber so, dass die Verfahren, von denen wir reden, das sind üblicherweise, also wenn ich es lokal ausführe, und das werde ich in dem Fall wahrscheinlich machen, irgendwelche Python- oder JavaScripte, in denen, wenn da ein Wasserzeichen oder ein NSFW-Filter drin ist, also irgendein Schutz dafür, dass ich überhaupt erotische Inhalte erzeugen kann, dann kann ich das...
NSFW ist dieses Not Safe for Work.
Not Safe for Work, genau.
Okay.
Und wenn ich halt eben Source Code hab und den habe ich bei solchen Lösungen meistens, dann kommentiere ich das einfach aus oder setze die Schwellen so hoch, dass da nichts passieren wird. Also
wenn, dann wäre das nur bei extern gehostet, ist der Fall. Sobald ich das lokal mache, habe ich es ja unter meiner Kontrolle und dann kann ich es einfach abklemmen.
Bei extern gehosteten ist es dann halt immer die Frage, kennen die meine echte Identität überhaupt? Ja, also wenn ich mich jetzt irgendwie bei irgendeinem der freien Generator-Seiten anmelde, dann bezweifle ich stark, dass die rausfinden können, ob die E-Mail-Adresse, und eine E-Mail-Adresse genügt meistens, tatsächlich eine ist, die mit mir in Verbindung steht. Und es gibt so viele Werkzeuge, mit denen ich freie E-Mails erzeugen kann, die anonymisiert sind. Und das mache ich dann noch über einen Tor-Client und dann erzeuge ich mir, ohne dass meine IP-Adresse auf die E-Mail-Adresse getrackt werden kann, erstmal meine E-Mail und dann werden die da im Regen stehen. Also die Möglichkeiten sind da schon gegeben, dass ich das umgehe. Aber auch da ist es wieder so, ich meine, ich glaube, das ist bei ganz vielen Sicherheitsfragestellungen, gerade wenn sie so gesellschaftliche Phänomene adressieren, Es ist halt immerhin ein Schritt. Es wird etwas getan und man versucht dann zumindest mal einen Teil der Probleme zu lösen. Man wird sie nicht komplett lösen, denn wenn man die komplette Lösung sucht, wird man wahrscheinlich nie zum Ziel kommen. Ja, das Internet ist einfach international. Wir haben ja noch nicht mal eine weltweit einheitliche Regelung, ab wann erotisches Material überhaupt legal ist. Das ist eine andere Frage.
Da würde ich gerne genau an den Punkt mal ansetzen, Martin.
Okay.
Das EU-Parlament hat, glaube ich, vor kurzem jetzt dafür gestimmt, sogenannte Nudifier-Systeme, also KI-Systeme, mit denen man Nacktbilder etc. erzeugen kann, zu verbieten. Kann man jetzt natürlich beschließen, kann man wunderbar machen. Ja. Meine Frage ist es technisch überhaupt umsetzbar? Also können zum Beispiel die Betreiber von den KI-Modellen relativ einfach dafür sorgen, dass ihre Systeme keine Nacktbilder mehr erzeugen?
Ja, das können sie. Also wenn sie es wollen, können sie das. Das ist entweder halt in manchen Systemen dann nur noch durch Ausschalten möglich. Also dann muss der Betreiber einfach vom Netz gehen, weil ich meine, wenn ich einen Nudifier-Dienst habe und dann sage, oh, der erzeugt ja Nacktbilder, das konnte ich nicht wissen, das ist ja ein bisschen absurd.
Oh mein Gott, das, was ich erzeugt habe, waren Pornos. Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, genau. Also ich meine, da wird ja auch ganz offensiv dafür geworben. Also von daher, die Sachen...
Von den Diensten, da kann man institutionell gegen vorgehen. Aber ich sag mal, man hat ein normales Modell, was auch andere Bilder erzeugt. Die machen nicht nur Werbung damit, dass sie pornografisches oder erotisches Material erzeugen.
So jemand wie Grok, also so so jemand, sage ich schon.
Sowas wie Grok oder auch andere Tools. Also viele der Online-KI-Plattformen haben halt einfach Fotobearbeitungsmethoden und denen ist es dann völlig egal, ob ich sage, pass auf, der trägt jetzt einen schwarzen Anzug, mal mir den mal im grauen Anzug oder mal mir den nackt. Das machen die beides. Ja, es ist einfach nur die Frage des Prompts. Aber da steckt natürlich schon eine Lösung drin. Ich kann natürlich
das Wort.
Die Prompts schon mal filtern und sagen, naja, sobald da irgendwie Nacktheit und ähnliches vorkommt, dann sagt das Tool, mache ich nicht. Also das ist die eine Strategie, so vorfiltern. Die andere Strategie ist, einfach nachdem das Bild erzeugt wird, nochmal einen, sind wir wieder bei einem Begriff, NSFW-Filter drüberlegen oder Detektor und sagen, ist das Bild problematisch oder nicht? Das ist schon allein deshalb vernünftig, weil es durchaus sein kann, dass auch mal zufällig Nacktbilder erzeugt werden. Ja, also es kann auch sein, dass man mal sagt, hey, ich will eigentlich nur irgendwie nochmal ein Baywatch-Plakat malen lassen in Erinnerung an Jugendzeiten oder so. Und dann ist die Strandnixe aber plötzlich eben nicht im roten Badeanzug, sondern splitterfasernackt. Ja, das kann eben bei solchen KI-Methoden passieren. Und dann kann natürlich ein danach geschalteter Filter dann plötzlich merken, ah, ich habe hier aber ein Nacktfoto vorliegen und filter das raus. Das machen teilweise Online-Plattformen auch schon. Es gibt durchaus welche, die da eine Filterung durchführen. Seltsamerweise ist es bei manchen auch so, dass man diese Filterung nur dann hat, wenn man einen kostenfreien Account nimmt. Sobald man dann zahlender Kunde wird, dann ist das kein Problem mehr.
Aha. Ja. Ist ja erstaunlich. Bemerkenswert. So, Martin, wir wollten noch mal mit dir in die Zukunft schauen für den Blick in die Glaskugel.
Der Blick in die Glaskugel.
Wie geht es denn weiter in dem Bereich? Also wird man Deepfakes irgendwann gar nicht mehr von echten Videos unterscheiden können? Und was meinst du, wo die Reise technisch auch hingeht?
Also es ist zu erwarten, dass man Deepfakes mit bloßem Auge irgendwann nicht mehr von echten Videos unterscheiden kann. Da gehe ich fest davon aus, allein weil das auch so ein riesiger Markt sein wird. Also ich meine, es ist ja nachvollziehbar. Wenn ich erstmal so weit bin, dass ich Deepfakes erzeugen kann, die ich auch im Fernsehen zeigen kann, ja, dann spare ich ja so viel Geld an Drehgebühren und an Filmaufwand. Und ich glaube, gerade Jugendsendungen werden ja eh schon relativ hemdsärmlich mit irgendwelchen Videoeditoren gemacht oder mit ziemlich schlechten CAD-Modellen und ähnliches. Mhm. Wenn ich da in Zukunft dann die Filme einfach schnell runterskripte und dann sage, das berechnet mir über Nacht die Maschine und ich habe am nächsten Tag eine vernünftige Qualität. Das ist einfach, glaube ich, ein großer Markt. Also das werden wir sehen und das entwickelt sich bis jetzt auch so schnell weiter, dass da eigentlich keine Mauer oder sowas in Sicht ist. Dementsprechend wird es immer mehr drauf ankommen, wie kann ich das Ganze dann technisch erkennen? Und das kommen wir immer wieder an den Punkt, mit der forensischen Strategie werden wir ein Wettrennen haben. Es wird immer wieder Methoden geben, die forensische Detektion umgehen. Es wird immer wieder neue forensische Strategien geben, die das dann aufdecken können.
Gut, aber so ein forensisches Tool, das hat ja jetzt auch nicht jeder zu Hause. Nein, also das haben halt Forschende wie du und dein Team. Aber was macht denn so die Normalfilmkonsumentin? Also Was macht man denn dann? Man guckt sich einen Film an und weiß halt nicht, ist der echt oder nicht.
Das ist dann die Frage.
Und authentische Videos, richtige Nachrichtenvideos, die würden ja dann auch an Glaubwürdigkeit verlieren.
Ja.
Also was glaubt man dann überhaupt noch? Also wo gehen wir da hin?
Bei Filmen ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn ich jetzt von Unterhaltungsfilmen ausgehe. Ich meine, da habe ich ja gar nicht den Anspruch dran, die Realität zu sehen. Wahrscheinlich wäre ich sogar ziemlich traurig, wenn ich da einfach nur die plumpe Realität sehe.
Das stimmt.
So, der nächste Avenger war nur mit echten Leuten
und ohne Effekte. Heute. Ja, okay. Nee, ich meine also, jetzt eher tatsächlich genau, so Nachrichtenfilme, Nachrichtenbeiträge, sowas.
Sachen, Berichte. Ja.
Genau, Dokus vielleicht auch, ja.
Ja, oder man hat ja auch den ganzen privaten Kontext, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wir haben ja auch Fakes, die wirklich betrügerische Absicht haben, ob das jetzt im Unternehmenskontext ist oder im Privatkontext, wo man diese typischen Schockanrufe und Betrugsversuche, den Oma-Trick quasi jetzt mit Deepfakes in Echtzeit machen kann.
Genau. Also ich glaube, bei vielen Varianten wird es keine Strategien geben, die auf die Detektion oder das Erkennen ausgelegt sind, sondern eher auf halt eine Grundskepsis und dann das Betrachten von Strategien, wie man sowas aufdecken kann. Also jetzt einfach mal so das klassische Beispiel Schockanruf. Die Polizei ruft an und sagt, die Tochter hat jemanden totgefahren und wenn sie keine Kaution zahlt, dann muss sie ins Gefängnis. Wird
sie geköpft oder so.
Ja, das kommt dann vielleicht aufs Land an. Also in Deutschland erstmal Kaution, bleiben wir mal. Und da kann man natürlich immer sagen, gut, ich rufe jetzt nochmal auf dem Gerät der Tochter an und frag sie nach, ob das tatsächlich so ist. Oder ich rufe bei der Polizeidienststelle an. Ja, das kann man auch fragen, wo ist man da gerade? Und dann darf ich natürlich nicht mehr von der betreffenden Person die Telefonnummer geben lassen, sondern muss dann halt eben schauen, okay, welche Rufnummer hat denn die Polizei Osnabrück oder so? Und dann rufe ich da an und frage, ob da meine Tochter gerade in einer misslichen Situation ist. Und dann wird das aufgedeckt werden. Das ist ja das Gleiche wie bei diesen ganzen Geschichten mit Polizeibeamter klingelt an der Haustür und sagt, er muss die Wertsachen in Sicherheit bringen, weil Einbrecher die Person auf der Liste haben. Da kann ich ja auch nochmal bei der Polizei anrufen eigentlich und fragen, ob das stimmt oder nicht. Also solche Strategien werden, glaube ich, weiter betrachtet werden. Und bei Medien, also das, was du jetzt sagst, von wegen, kann ich dann den Bericht in der Tagesschau oder sonst was oder im Heute-Journal noch vertrauen? Das sind dann wahrscheinlich Sachen, die eher mit solchen Infrastrukturen wie C2PA oder so abgedeckt werden. Also wenn
was
ich halt,
bedeutet das? C2PA? Das ist, ich kenne nur C2PA.
Die Schwester von 3CPO, oder?
Ja, das ist letztendlich eine Organisation oder ein Verbund von Unternehmen, da sind ganz prominent Adobe und Microsoft dabei, die sich zusammengetan haben, um die Authentizität von Inhalten zu belegen. Und das ist dann kryptografische
quasi.
Genau, das ist die Idee. Ich kann in der Zwischenzeit direkt in der Kamera eine kryptografische Signatur des Inhalts, den die Kamera erstellt, hinterlegen. Und eine kryptografische Signatur ist etwas ziemlich Zuverlässiges. Da kann ich davon ausgehen, da kann danach den Inhalt niemand verändern. Und wenn man das Schlüsselmanagement gut macht, dann kann auch niemand mit dem gleichen Schlüssel Inhalte erzeugen. Und,
also sieht man das denn dann als Zuschauer oder kann man das einfach nur anhand der Datei feststellen?
Nein, also das ist dann die Frage, wie man diese Infrastruktur umsetzt. Aber ich kann quasi von der Kamera, die Aufnahme macht, über die verschiedenen Bearbeitungsschritte dann immer wieder diese Signatur weiterführen. Es werden dann auch die ganzen Bearbeitungsschritte gespeichert. Und so kann ich bei einem Bericht dann zum Schluss zumindest mal als derjenige, der die Inhalte sendet, also der Redakteur, rausfinden, ob das ein Inhalt ist, den sein Lieferant genauso gefügt hat oder ob der vielleicht das aufgepeppt hat mit KI, weil er vielleicht den tollen Shot, den er eigentlich wollte, gar nicht bekommen hat oder weil er glaubt, er wird eher gesendet, wenn noch mehr Explosionen und mehr Rauch und so in dem Video sind. Mhm. Was in der Praxis ja immer wieder gemacht wird. Das ist so der Klassiker, dass die Leute irgendwelche Kriegsberichtsbilder aufbauschen, weil man sagt, das sieht noch zu langweilig aus. Die Bilder werden nicht verwendet oder nicht
noch zwei
gesendet.
Raketen dazu, ne?
Das ist ein langweiliger Krieg. Ja, genau.
Das sind so
ein paar mehr Bomben
die ganz
rein.
Alten Klassiker, dass man einfach mehr Rauch, mehr Trümmer. Und das kann ich mit solchen Infrastrukturen abgrenzen. Also im Business-to-Business-Bereich geht das. Und wenn ich es dann halt wirklich bis zum Endkunden bewegen wollte, müsste man dann halt natürlich irgendwo Infrastrukturen schaffen, indem man die Signatur wirklich dann auch mit überträgt. Das ginge ja mit Barcodes, mit sonst irgendwelchen Sachen, Nebenkanälen.
Aber innerhalb der journalistischen Wertschöpfungskette kann man quasi alle Etappen einzeln und dann, okay.
Das ist, absolut, man muss sich halt auf diese Infrastruktur einlassen. Ja, also die Unternehmen machen das ja auch nicht ohne Hintergedanken. Das ist halt dann eben so, dass man seine Inhalte dann mit beispielsweise einem Adobe-Produkt bearbeiten muss und in einem Microsoft Storage-System ablegen muss. Ja, dann wird diese Kette unterstützt. Aber da können sich ja auch durchaus neue Methoden entwickeln oder man kommt irgendwann an einen Punkt, dass das so wichtig ist, dass halt Austauschformate entwickelt werden oder dass das freigestellt wird und jeder mitmachen kann.
Ja, also okay, dann geht man jetzt quasi so den anderen Weg. Alles ist erstmal, ich nehme erstmal alles als falsch wahr, bevor mir nicht gezeigt wird, dass es echt ist.
Ja, es ist, glaube ich, auch einfach die große Frage, muss ich das bei allen Inhalten machen? Also bei vielen Inhalten interessiert es mich vielleicht auch gar nicht. Ja,
wenn es ein Witzevideo ist, irgendwas, Katzenvideo, das ist mir auch egal. Hauptsache, ich bin gut unterhalten.
Genau, also ich meine, meine Frau zeigt mir auch manchmal Videos von lustigen Hunden und Katzen und Menschen, die dann um die Wette Hotdogs essen und da lustige Sachen machen. Da sage ich auch, boah, das sieht mir schon ganz schön fake aus. Und manchmal sieht man auch so physikalische Effekte, dass dann irgendwie der Hund durch eine Ketchup-Lache durchgeht, aber nichts verschmiert oder so. Das ist aber, ihr ist das dann egal. Sie findet es einfach lustig und ist unterhalten und damit ist ja auch gut. Das verändert ja auch kein Weltbild. Also ich glaube, es ist halt eben wichtig, dass man so bei politischer Information sich drauf verlassen kann, dass die Informationen, die man gezeigt bekommt, auf deren Basis man da auch seine persönliche Meinung bildet, dass die authentisch sind. Und halt eben bei so Geschichten wie sexualisierter Gewalt muss man halt als Betroffene die Möglichkeit haben, das glaubhaft abzustreiten und einfach sagen zu können, Leute, das war ich nicht, ich habe mich auf der Party nicht ausgezogen, ich habe mich auf dem Strand nicht nackig gemacht oder was auch immer. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vermute ich mal. Ich meine, wie wichtig das den Betroffenen ist, können dann auch wieder eher Psychologen entscheiden, aber aus technischer Sicht glaube ich halt, es ist schon mal eine Grundlage, dass man eben eine belegbare Abstreitbarkeit reinkommen kann.
Ja, auch gerichtstechnisch. Das ist, glaube ich, also wenn es um rechtliche Bewertungen dann geht, die haben
auf jeden
auch,
Fall,
auch Probleme und da muss man dann auch schon eine Abstreitbarkeit haben. Also wenn das als Beweismittel ausreichen würde, dann hätten wir richtig große Probleme.
Ja, aber das kann man sich ja vorstellen, das ist ja in der Zwischenzeit ein echtes Problem, dass ganz viele Aufnahmen abgestritten werden und man dann halt sagt, ich lasse es mal drauf ankommen, soll sich ein Gutachter anschauen, vielleicht findet er irgendwas darauf auf, eine Fälschung hinweist und dann ist das Beweismittel nicht mehr akzeptabel.
Ja, so wie du das manchmal tust.
Ja.
Ja, Martin, ich glaube, wir sind am Ende. Und herzlichen Dank bis hierhin. Oder haben wir irgendwas vergessen, Martin? Magst du noch was sagen? Was vergessen die Journalisten immer, dich zu fragen?
Eine Sache kann ich vielleicht noch erzählen, weil es auch was ist, das so aus unserer Forschung kommt. Und da habe ich tatsächlich noch nichts gesehen, das in die gleiche Richtung geht. Ihr habt ja ursprünglich mal zwischendurch mal gefragt, wie man denn nachweisen kann, wer so ein Deepfake erstellt hat, der dann verbreitet wird. Eine witzige Sache, die ich mal ausprobiert habe, war, wenn ich ein Deepfake erzeuge, ein Face-Swap, kann ich dann feststellen, mit welchem ursprünglichen Foto von der Person dieser Face-Swap erzeugt worden ist. Also aus welchem Foto ist das Gesicht genommen worden? Der Rest von dem Foto ist ja einfach. Das kann ich mit inverser Bildersuche in den meisten Fällen machen. Aber die Gesichtsquelle rausfinden. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, das klappt wirklich. Also ich kann, wenn ich von einer Person, ich habe Datensätze verwendet, es gibt es teilweise so, dass ich von Personen dann 16 und 20 Aufnahmen habe und die alle das Gesicht zeigen. Und dann habe ich die alle quasi durch so ein Face-Swapping-Tool laufen lassen gegen ein Zielfoto und mir dann angeschaut, Verhalten sich die Fotos alle gleich oder kann ich feststellen, welches von diesen 16 Fotos dann das war, das für einen Face-Swap verwendet worden ist? Und das kriegt man tatsächlich ziemlich einfach hin. Ich kann also dann zeigen, dieses eine Foto muss es gewesen sein, weil das einen viel niedrigeren Abstand, wenn ich den Face-Swap nochmal durchführe, erzeugt, wie alle anderen Gesichtsquellen. Und das führt dann halt eben dazu, dass wenn ich so einen Face-Swap, auch einen sexualisierten Face-Swap, im Internet verbreite, aber als Täter den Fehler machen, auf ein Bild zuzugreifen, das vielleicht nur ich und meine Lebensgefährtin auf ihrem Smartphone haben, und ich dann zeigen kann, pass auf, das Bild, das kann eigentlich nur durch dieses Foto entstanden sein. Dann habe ich natürlich schon wieder eine interessante Grundlage für eine Beweisführung oder zumindest mal ein Indiz, vermute ich.
Danke, Martin.
Gerne.
Oder wie ich sagen müsste, Sherlock Steinebach.
Oh ja, ist ein bisschen.
Nee, das war ein spannender Aspekt nochmal. Also nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses Update zum Thema. Genau, wir freuen uns, dich demnächst auch wieder zu anderen Themen vielleicht begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf jeden Fall über Zuschauerpost und über Wünsche für Gästinnen oder auch Rückmeldungen zu den Sendungen hier, die wir gemacht haben. Wir freuen uns auf das Feedback und wir beantworten wirklich jede Mail und hoffen, ihr findet es gut und ihr bleibt uns gewogen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ich wollte noch die Adresse sagen, nämlich podcast@sit.fraunhofer.de. Da sind wir erreichbar.
Und natürlich wollen wir uns auch bedanken bei unserer Regie, der Evelinia Winkler, und bei unserem Schnitt, dem Henning Schwörer.
Genau.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch von mir. Dann mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.